ist einfach nur ein scheiß Buch von irgendeinem Typen aus irgendeiner scheißreichen Familie. Wir dürfen darüber auch lachen. Also meine Welt pausiert nicht, wenn ich ein Hörbuch anmache. Aber meine Welt pausiert, wenn ich ein Buch lese. Nichtsdestotrotz mag ich ganz gerne, dass man nicht so genau weiß, welche Bücher ich eigentlich gut finde und welche nicht.
Klassentreffen. Der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David. Unter dem Namen Timo's Time spricht Timo auf Instagram über Literatur oder besser gesagt über Bücher, die bewegen. Das kann die kleine Raupe Nimmersatt sein, die Bibel oder auch die Leiden des jungen Werthers. Und wenn ich bewegen sage, dann kann es sein, dass sich bei den Buchvorstellungen von Timo vor allem die Lachmuskulatur bewegt. Über 100.000 Menschen verfolgen auf Instagram, wie Timo den Gebrauchswert zu manchen Klassikers neu verhandelt. Mit Timo spreche ich in dieser Folge über die Frage, wie inklusiv Literatur ist. Viel Spaß mit unserem Gespräch.
Ich war gerade, habe ich dir auch erzählt, in einem Schreibworkshop, in einem Maßregelvollzug, da komme ich gerade her. Maßregelvollzug ist eine Art Knast mit Klinikanbau für Leute, die im Gefängnis, also die eine Haftstrafe bekommen haben, aber schuldunfähig sind, aufgrund entweder von Drogeneinfluss oder von psychischen Erkrankungen. Und da gebe ich gerade einen Schreibworkshop und da sitzen viele Leute komplett ohne Bildung, also komplett ohne legitime Bildung, muss man glaube ich sagen, komplett ohne Bildungsabschluss, das war das Wort, was ich eigentlich sagen wollte. Also Leute, denen zugesprochen wird, dass sie eigentlich wahrscheinlich mit Literatur so gar nichts am Hut haben. Und ich komme da rein, also ist jetzt der dritte von 6 Terminen gewesen. Ich komme da rein das erste Mal, also nicht heute, aber das erste Mal. Und jemand hält mir direkt einen Monolog irgendwie darüber, was er so geil findet an Kafka. Wow. Und warum er Rilke toll findet und so. Und ich war so, dicker was? Wow. Und war so, ich habe von Rilke super wenig gelesen, von Kafka, nur der Prozess. Ich bin so...
Hast du den Prozess gelesen von Kafka?
Ja. Cool. Es ging gar nicht um Flex, sondern wir haben einfach so mega viel legitime Literatur nicht gelesen und weiß, dass man über diese Leute, die da sitzen, annimmt, dass sie sich mit Literatur nicht auskennen und freue mich voll, mit denen arbeiten zu können und bin aber auch nicht frei von so gesellschaftlichen Vorstellungen davon irgendwie, ne, weil ich auch weiß, dass sozusagen insgesamt immer weniger gelesen wird. Und dann auch eben weiß, dass, ne, wenn du dir die PISA-Tests irgendwie der letzten Jahre anguckst, dann kann man wirklich nach sozioökonomischem Status der Eltern, ne, und auch in anderen so Befragungen und Studien kann man einfach sehen, dass die Lesekompetenzen, je geringer man im Sozialstatus schaut oder je geringer man in der Schulform schaut, dass die dann schlechter ausgebildet sind. Und trotzdem, und das stimmt, und gleichzeitig hat man dann solche Erfahrungen, ne? Dass da sind einfach dann 10 Leute in der Gruppe und 3 oder 4 schreiben an Romanen die ganze Zeit und denken sich so, endlich kommt mal jemand und macht mit einem einen Workshop. Ne? Und ungeachtet davon, ob der jetzt gut oder schlecht ist, mein Workshop, sondern einfach, das sind Leute, die schreiben ihre Geschichte auf und die erzählen mir irgendwas von hoher Literatur, von der ich selber viel zu wenig konsumiert habe. Und das war so, ist so voll der... Ne, also die Welt ist immer noch so ein bisschen komplexer, als man denkt. Ne? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zusammen sprechen, weil ich finde deine Arbeit ganz toll. Also ungelogen.
Vielen Dank.
Ich bin auf dich aufmerksam geworden, als ich dein vielleicht erstes, kannst du gleich mal sagen, ob es dein erstes Video war, wo du Shader kurz hast rezensiert oder auf jeden Fall besprochen hast. Und das ist so gemacht, dass ich mir das Video 3 oder 4 Mal hintereinander angeschaut habe und die ganze Zeit gelacht habe, weil ich so großartig fand.
Oh mein Gott.
Ja, und das so, ich liebe das zu lachen und gleichzeitig nicht zu denken, okay, hier werden so meine schlechtesten Anteile angesprochen, sondern dass so Humor gleichzeitig so eine Flughöhe hat. Das schaffen deine Videos auch. Dann habe ich mich in den nächsten Monaten immer mal wieder irgendwie verlaufen auf deiner Seite oder in deinen Videos und habe mir die angeschaut und das schaffen die Videos sehr und oder das, was du da machst. Du besprichst ja Literatur oder sagst halt eben, versuchst erstmal so Inhaltsangaben zu machen und so und sagst halt
Inhaltsangaben auch, ja, zu machen.
Bitte. Literaturvermittlung, ne? Also du erzählst, was da passiert. Du erzählst, was die Bücher in dir auslösen und auch was nicht. Und genau, und das machst du auf eine Art, die sehr viele Leute anspricht, auch mich und auch viele in meinem Umfeld. Als ich jetzt ein paar Leuten erzählt habe, dass ich dich interviewe, waren die alle so, fanden die es alle mega toll.
Little did they know.
Genau, so. Und ich habe ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit der Frage, seit ein paar Wochen oder Monaten mit der Frage, wie kann man, ne, ich habe jetzt diese Geschichte erzählt mit dem Maßregelvollzug und so. Wir wissen, dass es irgendwie teilweise noch den Erwartungen zuwiderläuft, dass Leute aus der unteren Klasse, die deklassiert sind, die in Gefängnissen sitzen, dass die dann vielleicht doch teilweise lesen und teilweise vielleicht auch viel mehr wissen als man selbst. Und gleichzeitig kennen wir sozusagen die gesellschaftliche Gemengelage. Jedes Jahr werden weniger Bücher verkauft und so weiter. Und deswegen will ich erstmal wissen, was ist dein Zugang zu Literatur? Also wie hast du zu Literatur gefunden?
Well, I didn't. Das schon mal als erstes. Kannst du die Frage ein bisschen spezifizieren, wie ich zur Literatur gefunden hätte? Weil lesen musste ich in der Schule und so, aber...
Wie war Lesen da für dich in der Schule?
Furchtbar. Ich finde Lesen furchtbar.
Findest du immer noch furchtbar?
Ich finde Lesen nach wie vor furchtbar. Ich denke... Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass Lesen Menschen interessiert und dass Menschen gerne lesen. Für mich ist das geschriebene Wort nicht so relevant wie das, was die Geschichte, die eigentlich erzählt wird. In meinem Verständnis, für das ich keine Wahrheit pachten möchte, ist ein Buch einfach ein Medium, das etwas transportiert, das auf verschiedene Arten und Weisen transportiert werden könnte. Und das Buch ist eine Möglichkeit dieses Transports. Und andere sollten oder sind meiner Meinung nach ebenbürtig, wie beispielsweise das Hörbuch oder auch, je nachdem, wenn man mag, die Verfilmung, je nachdem, wie nah sie dran ist an einem Originaltext. Ich denke, da sollten wir ein bisschen erweitern, was wir unter Lesen verstehen und was wir als gelesen zulassen. Ich denke, wenig Leute würden sagen, dass sie ein Buch gelesen haben, wenn sie das Hörbuch gehört haben. Ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich ein Buch gelesen habe, wenn ich das Hörbuch gehört habe. Because at the end of the day, wo ist der entscheidende Unterschied? Und wenn wir diesen Unterschied machen würden, welche Personen würden wir alle ausklammern? Welchen Personen würden wir gar nicht zugestehen, bestimmte Bücher oder Bücher im Allgemeinen gelesen haben zu können? Dementsprechend, mein Zugang zur Literatur ist eher auf einer Metaebene, die sich dafür interessiert. Wow, wie krass, auf einer Metaebene. Auf einer Ebene, die interessanter findet, welche Dinge als gegeben angesehen werden. Ne? Also welches Buch ist in welcher Zeit geschrieben und welche Geschichten werden da vermehrt erzählt und welche Motive kommen da häufiger vor und was kommt vielleicht immer wieder vor. Ne? Der Klassiker der deutschen Literatur, der Femizid beispielsweise, taucht immer wieder auf, epochenübergreifend. Ne? Was sagt das über die Gesellschaft? Also das, was da transportiert wird, ist für mich viel interessanter als die Art und Weise, wie es transportiert wird.
Deswegen hast du da auch so über Inhaltsangabe, als ich dieses typische, wie sagt man?
Tölpisch.
Wort,
Inhaltsangabe. Ich würde dieses Wort verwenden, auf jeden Fall.
Ja.
Tölpisch.
Ja, nee, aber ich meine, als ich über dieses tölpische Wort Inhaltsangabe gesprochen habe, deswegen hast du so reagiert.
Ich habe so reagiert, weil ich das mit Inhaltsverzeichnis verwechselt habe. Also.
Ja. Ist auch nah, liegt auch nah beieinander. Ich habe neulich eine Umfrage gemacht unter meinen Followern. Was es so für implizite Verbote in der Literatur gibt. Verbote, steht natürlich kein Bulle, der sagt, stopp, ich verhafte dich, sondern, ne, also eine Art Kanon und Kanon, also, ne, was ist überhaupt Kanon?
Bruder Jakob zum Beispiel ist Kanon.
Sag, ist es Kanon?
Das kann man jetzt Kanon singen.
Okay. Ach so, ah ja. Ja, Bruder Jakob ist ein Kanon. Genau, es gibt ja so kanonische Werke. Ne?
Es gibt einen Kanon.
Was ist das für dich? Also,
ein Kanon?
Ja, was ist erstmal ein...
Oh Gott, lass mich nicht abdriften in Literatur, Theorie. Ein Kanon ist ein wiederkehrender ein wiederkehrender Pool an Literatur, aber der besteht aus verschiedenen Teilen. Es gibt da eine bewegliche Peripherie, es gibt aber auch einen festen Kern, der sich wirklich so gar nicht verändert. Am Ende des Tages ist es ein wiederkehrender Fundus an Werken, die immer wieder vorkommt. Wie, man mag es kaum glauben, der Kanon Bruder Jakob zum Beispiel.
Und Fundus und sozusagen ne, so eine, ja, du hast gesagt, so Fundus an Texten oder an Büchern oder an was auch immer, Stoffen, die immer wieder vorkommen.
Ja.
Und der ist aber gleichzeitig also schon durchlässig, ne? Also auf eine Art.
Definiere durchlässig.
Naja, also es gibt sozusagen, der wird sozusagen schon an irgendwie Zeiten haben Einfluss auf den, ne? Also das irgendwie.
Ja, wenn ich mir die deutsche kanonische Landschaft angucke, dann hat Zeit offensichtlich nicht zu viel Einfluss auf einen Kanon. Gleichzeitig möchte ich auch nicht so tun, als wäre ich Literaturtheoretiker.
Ich habe die Leute, die mir folgen, gefragt, was habt ihr, wenn ihr Literatur und Verbote, ne? Für eine Recherche bin ich auf der Suche nach Verboten in der Literatur. Was gilt als schlechter Stil? Was gehört sich nicht? Ich denke da an dieses bürgerliche Verbot des expliziten, gute Literatur soll nichts ausbuchstabieren. Ne? Und da habe ich einfach ein paar Antworten gesammelt, die will ich dir vorlesen. Und dann können wir überlegen, ob uns was Schlaues dazu einfällt. Ne? Eine Antwort ist, wenn etwas in einfacherer Sprache geschrieben ist, dann kann es nicht wissenschaftlich fundiert sein.
Oh mein Gott, ja.
So, ne? Das ist dann so diese, wie sagt man, populär, das ist dann ja so ein Wort, was so, so populärwissenschaftlich oder so. Ne?
Warum haben die alle so geschrieben, dass man überhaupt keine scheiß Ahnung hat, was eigentlich abgeht? Was soll das? Man sollte ja davon ausgehen, dass man früher weniger Worte hatte als heute. Allein in Anbetracht der Zeit, die man zur Verfügung hatte, um sich neue Wörter auszudenken. Wie kann es da sein, dass so viele Worte benutzt wurden, um irgendwas zu schreiben, von dem niemand weiß, was es heißen soll?
Man weiß zum Beispiel auch bei Bourdieu, ne, so dass er so...
Wer ist das?
Pierre Bourdieu, so Sozialwissenschaftler, dass er extra so verschachtelt geschrieben hat, weil er versucht hat, sich an diesen... Also er wollte es den Leuten, er kommt auch aus der Arbeiterklasse, seine Eltern sind so arme Bauern aus Südfrankreich und er wollte es den Leuten zeigen, dass einer vom Land auch sowas kann und baut dann so Sätze, die so 2,5 Seiten lang gehen und die niemand checkt, so ungefähr.
Linke auf Instagram.
Ja. Ja. Punkt.
Punkt. Aber ja, gehe ich mit, es war.
Ja.
Hältst du die anonymisiert? Sagst du nicht, wer das war?
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ah, hier weiß ich, wer das war. Einfach ein paar alte Marcel Reich-Ranitzky-Interviews anschauen. Mein
Gott. Ich rede nicht schlecht über andere Leute.
Autofiktion wurde genannt.
Autofiktion? Ja. Warum?
Autofiktion, es gibt immer so ein Bashing gegen Autofiktion. Autofiktion ist ja so das Spiel zwischen ist jetzt so sehr low-key, aber das Spiel zwischen Erfundenem und
Danke.
So dem autobiografischen Schreiben. Und das wird ja so als so, ja, so schmuddelig oder so, ne? Oder als so, ja, die Leute, die können sich halt nichts ausdenken und so und dann ist
Buddenbrooks.
Ja.
Ist doch wohl Autofiktion.
Ich habe es nicht gelesen. Sag du es mir.
Ich auch nicht.
Aber du hast gehört. Du hast das Hörbuch gehört, oder?
Weiß ich nicht mehr. Vielleicht habe ich es gehört, vielleicht habe ich es nicht gehört. Aber ich bin felsenfest der Meinung, es geht um die Familie von Thomas Mann. Aber ist natürlich nicht eins zu eins die Familiengeschichte von Thomas Mann.
Ja. Klingt nach Autofiktion, wenn du mich
fragst. Ist doch Autofiktion.
Kitsch. Und jeder hat dann natürlich eine eigene Definition, aber Kitsch scheint sofort tabu.
Warum?
Naja, ich habe diese Verbote nicht ausgesprochen.
Okay, Entschuldigung, ich wollte deine Meinung wissen. Shakespeare ist ja wohl Kitsch von A bis Z einfach.
Stimmt.
Beispielsweise Irrungen, Wirrungen oder der ganze Scheiß. Das ist doch auch einfach nur kitschig. Mhm. Es gibt viel Kitsch, der super durchstartet. Meiner Meinung nach könnte man verbieten. Also nein, keine Literatur verbieten. Stopp.
Das hat man in diesem Land schon gemacht. Es ist nicht gut ausgegangen.
Keine Literatur verbieten, aber...
Aber es ist schon ein Shame ein bisschen.
Außer vielleicht Attila hält mal ein Kochbücher.
Ja, finde ich auch okay. Obwohl du vegan lebst.
Ich lebe vegan, aber ich lebe nicht wie Attila Hildmann.
Da hören die Gemeinsamkeiten auf. Wer weiß, vielleicht lebt er ja gar nicht gemein. Vegan. Ja, vielleicht lebt er ja gar nicht gemein.
Vielleicht lebt er gar nicht mehr.
Zu engagiert, zu politisch.
Wow.
Das kommt nicht von mir.
Ja, von mir auf jeden Fall auch nicht. Schon mal das kommunistische Manifest in der Hand gehabt.
Zu ernst, wenn die Themen zu schwer sind.
Was?
Literatur, die zu ernst ist.
Ich habe akustisch habe ich das verstanden. Mhm. Zu ernst. Mhm. Okay.
Mhm. Das heißt ja auch nicht, dass es stimmt. Das haben Leute mir geschrieben. Zu überfrachtet, wenn Ästhetik und Narration nicht dem Ideal entsprechen.
Das war so schlau, das habe ich nicht verstanden. Kannst du nochmal sagen? Zu überfrachtet, wenn Ästhetik...
Also zu überfrachtet, Klammer auf, wenn Ästhetik und Narration nicht dem Ideal entsprechen.
Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Nein, wird ich auch stimmen. Nicht. Wird mega stimmen. Wird denke stimmen. Ich auch. Zu unterkomplex.
Hat es wer gesagt?
Hat jemand geschrieben zumindest. Ja, vielleicht hat jemand das auch laut gesagt, während er das geschrieben hat. Oder sie.
Oh mein Gott. Es ist ja schön, wenn wir gleichzeitig reden die ganze Zeit. Jemand hat Schwierigkeiten, heute mich ausreden zu lassen.
Ein Mann. Erotik, Porno gilt als schwierig zu realisieren. Für sogenannte hohe Literatur gibt es sogar ein Essay von Susan Sontag dazu. Styles of Radical Will. Ich habe den, aber ich habe den nicht gelesen.
Schon mal 50 Shades of Grey gelesen?
Aha. Denk mal darüber nach.
Oder irgendwo wird doch auch gebumst. Darf man bumsen sagen?
Mm.
Nein!
Ich weiß nicht.
In deinem Podcast?
Da ist okay. 2 €.
Hier wird nicht gebumst.
Schlechter Stil heißt schreiben, dass es jede und jeder versteht.
Warte, der Stil ist schlecht, wenn sie jede Person versteht.
Ja, also so als Verbot, das wird als Verbot gesehen, so ungefähr.
Das heißt, alles, was du auch gerade sagst, ist nicht die Meinung der Leute, ne?
Richtig, sondern die glauben, dass das schlechter Stil ist.
Ey, wenn ich über irgendwen von euch was Schlechtes gesagt habe gerade, I'm so sorry, ich meinte das nicht so.
Ich meinte das genauso. Esra von Maxim Biller ist juristisch spannend. Ich glaube jetzt, so, das nerdet ein bisschen aus.
Das nerdet aus.
Ja.
Geht's noch weiter oder
war
es da?
Nee, war noch zu blumige Sprache.
Ich liebe blumige Sprache. Mhm.
Aber das ist sowas, was so Büchern von so, entweder Übersetzungen oder von so migrantisch, postmigrantisch Schreibenden vorgeworfen wird. Ne? Oder was heißt vorgeworfen, aber was so über die gesagt wird. Keine großen Worte, kein Pathos, keine Passion.
Furchtbar.
Pathos. Dieses Pathos-Verbot ist schlimm. Ich habe in Hildesheim 5 Semester literarisches Schreiben studiert und es ist schlimm. Es wird immer, die Leute machen schon so eine große Selbstzensur, weil sie glauben, etwas könnte pathetisch sein und sagen dann entschuldigend, oh, das ist jetzt sehr pathetisch oder so, antizipieren die ganze Zeit, dass andere Leute ihnen unterstellen könnten, dass sie zu viel Pathos schreiben und niemand macht überhaupt Pathos, weil die Pathos-Polizei die ganze Zeit über den Campus läuft. Es ist schlimm. Dann so Wissenschaftsbuch, Autobiografie, sich selbst als unsympathisch zeigen, die Dinge, die hässlichen Dinge zeigen. Was ist?
Bei einer Autobiografie.
Oh, ist nicht Autobiografie.
Hast du doch gesagt.
Memoir. So.
Was ein Memoir?
Autobiografie macht man, wenn das Leben vorbei ist. Erzählendes Sachbuch.
Glaubst du, du stehst mit einem Leben?
Das habe ich nicht gesagt.
Okay. Erzählendes Sachbuch?
Was ist das?
I don't know.
Das ist ein Memoir halt. Und was sind Memoiren, erzählendes Sachbuch? Denk mal ein bisschen, das ist meine Hausaufgabe für dich. Denk mal ein bisschen darüber nach.
Ich muss Hausaufgabe. Okay, cool. Cool.
Viele Adjektive, alles auserzählt.
Es gibt den Gedanken, dass Bücher oder Texte, du kannst dir nichts Neues mehr ausdenken, weil alles einfach nur eine Aneinanderreihung von Wörtern ist, die es ja alles schon gibt. Und die versucht Entymem zu sagen, aber das ist nicht das richtige Wort, aber mir fehlt das richtige Wort, als dieses Zusammengesetzte einfach ein bisschen eine andere Bedeutung bekommen. Aber am Ende des Tages benutzen wir alle einfach nur dieselben Wörter, nur in unterschiedlicher Reihenfolge und deswegen kann man sich sowieso nichts Neues mehr ausdenken.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du in der Schule irgendwie mit Literatur Kontakt hast und dass du Lesen irgendwie furchtbar oder anstrengend oder so findest. Und ich wollte fragen, also hat sich das verändert für dich?
Teilweise hat sich was verändert, nämlich, dass ich Sachbücher entdeckt habe und die Erkenntnis gewonnen habe, dass ich ein Buch nicht von Anfang bis Ende lesen muss, ganz besonders, wenn es ein Sachbuch ist, zu übergreifenden Themen vielleicht. Dann kann ich nämlich auch die Teile lesen, die für mich von Relevanz sind, ne, und die mich besonders interessieren. Also das Lesen, um Wissenslücken zu schließen, hat sich etabliert, dass für mich das Lesen eines Romans nicht ersetzt, einen richtig übel trashigen Horrorfilm zu gucken, beispielsweise, ist nach wie vor immer noch der Fall. Ich weiß nicht mehr so ganz, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich glaube, das Ende passt zum Anfang vom Satz.
Also Lesen ersetzt nicht einen übelst trashigen Horrorfilm sozusagen.
Oder ein Eis essen.
Ja. Wenn du sagst, Lesen ist anstrengend, dann sozusagen waren Hörbücher dein Zugang zur Literatur die ganze Zeit, ne?
Es ist nicht anstrengend, okay. Aber es ist mir, wie sagt man denn?
Müßig.
Müßig.
Ist es die Müßig?
Aber das ist das Gleiche, das ist ja nur ein Synonym.
Ist es?
Das hat mich in die Falle gelockt. Ja, es ist mir trist so.
Hm.
Ich denke da nicht in meine blumige Fantasie, malt die schönsten Bilder oder so. auf gar keinen Scheißfall. Das ist nicht,
Bei welcher Literatur bist du raus? Also wo malt dir deine Fantasie keine blumigen Bilder?
Bei welcher bin ich drin, ist die Frage.
Bei welcher bist du drin?
Bei keiner. Oder vielleicht doch?
Weiß nicht.
Ich weiß es nicht so hundertprozentig.
Was auffällt, du stellst viele sogenannte so Klassiker oder so kanonische Werke vor. Wie kommst du dazu? Also das ist ja so das, was man eigentlich so in der Schule liest und dann denkt, halt dein Maul, in aller Regel, ne? So ungefähr. Also ich auf jeden Fall, ne? So mehr oder weniger. Oder wo ich weiß, das müsste ich eigentlich gelesen haben und habe es aber alles nicht gelesen. Das heißt tatsächlich, so einige deiner Videos waren so. Also ich habe vielleicht schon mal hier und da von irgendwas gehört, aber sind so, okay, darum geht's, ne? So.
Das ist das Ding. Es gibt Werke, deren Namen kennt man einfach, ob man das jetzt schon mal in der Hand hatte oder nicht. Man weiß nicht vielleicht, worum es geht, aber man hat diesen Namen schon mal gehört. Und es ist spannend, dass Bücher so unglaublich glorifiziert werden und dass denen so eine Unantastbarkeit zugesprochen wird und sowas, so eine universelle Kontinuität, dass man um dieses Buch weiß, ohne sich in dem eigenen Leben auch nur eine Sekunde mit diesem Buch auseinandergesetzt zu haben. Das ist crazy to me. Und umso lustiger finde ich es auch, die mal ein bisschen runterzuholen von ihrem scheiß Podest und zu sagen, okay, die sind nicht so sacred, die sind nicht unantastbar. Also es ist einfach nur ein scheiß Buch von irgendeinem Typen aus irgendeiner scheißreichen Familie. Wir dürfen darüber auch lachen. Und es ist mir eigentlich egal, ob Leute sagen, oh mein Gott, das ist aber das Beste, was ich jemals gesehen habe. Oder das Buch hat mein Leben verändert. Okay, sorry, juckt mich ehrlich gesagt nicht. Wichtig ist, dass man vielleicht so ein bisschen Ernsthaftigkeit runterschraubt, wenn es um Bücher geht, die vor so langer Zeit geschrieben wurden, weil wen juckt's am Ende des Tages?
Aber was meinst du mit ein bisschen Ernsthaftigkeit runterschraubt?
Naja, es ist ja schon ein bisschen eine Sünde, so unernst an diese ganze Literaturwelt ranzugehen, wie ich es mache. Also kommt drauf an, wenn man fragt. Wenn man mich fragt, ist das natürlich keine Sünde.
Ja, okay, jetzt.
Aber es gibt natürlich genug Leute, für die ist das eben das Allerheiligste. Ne? Habe ich kein Verständnis für. Ich lasse diesen Menschen das, aber ich lasse mir auch, dass ich eben nicht diesen unglaublichen Respekt habe vor Werken, die in aller Regel auch voller Misogynie und weiteren Diskriminierungsformen nur so strotzen, die sich jeglicher Zeitmäßigkeit komplett entziehen. Also.
Und das Gegenteil behauptet wird, ne? Dass die zeitlos sind und so, ne? So, das ist ja das Schlimmste, dass ich die ganze Zeit denke.
Und auf eine Art sind sie es ja. Auf eine Art sind sie es aber nicht, weil das, was erzählt wird, zeitlos ist, sondern weil bestimmte Problemstellungen zeitlos sind. Ne? Also unerfüllte Liebe ist ein zeitloses Problem.
So Romeo und Julia, das, die Trope sozusagen.
Gut, also. Romeo und Julia ist vielleicht ein bisschen problematischer, weil das auch noch Kinder sind und so. Das ist vielleicht nicht so zeitlos. Mhm. Aber an sich der Trope der unerfüllten Liebe aus Romeo und Julia, ja. Aber auch da kann man sich fragen, gut, der Trope der unerfüllten Liebe kam wieder und wieder und wieder und wieder und wieder vor. Also das gab es bei Fontane, das gab es bei Shakespeare, das gab es bei Schiller bestimmt, ich sage es aber welchen Namen, Schiller, es gab es bei Hoffmann. Warum ist das aber so wichtig? Aber ein Werk, das heute geschrieben würde, könnte niemals mithalten im Auge der Öffentlichkeit mit den Werken, die damals geschrieben wurden. Obwohl auch damals ja die Tropes immer wieder wiederholt wurden. Ne? Also auch da hat man nicht gesagt, dieses Werk ist jetzt so besonders, weil der Gegenstand so zeitlos ist. Weil dann könnte man das ja heute immer noch sagen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, voll. Aber wie kommt das denn dann, dass solche Sachen überhaupt auf einem Thron sind? Also
musst du irgendwen fragen, der das weiß.
Ja, Ich finde auf jeden Fall, dass, also erstmal, also ich finde es richtig geil und das ist sozusagen das, was du mega gut kannst, die Dinge sozusagen so zu entstauben und von ihrem so mit so Putztuch rumzulaufen und dann so den Staub abzumachen und zu sagen, okay, was darunter schimmert eigentlich gar nicht. So, oder es schimmert halt aus Versehen dann doch. Kann ja auch sein, ne?
Das stimmt.
Genau, das gibt es ja hier.
E.T.A. Hoffmann E.T.A. Hoffmann ist für mich, ich liebe trashige Horrorfilme. E.T.A. Hoffmann hat so crazy Scheiße geschrieben, das macht mir Spaß. Also was E.T.A. Hoffmann geschrieben hat, macht mir Spaß und ist für mich wirklich besonders hervorzuheben, so aus allem, was so an klassischer Literatur abgeht. Also der hat geschrieben über irgendein Monster, das existiert oder nicht existiert und Kinder, die nicht schlafen gehen, nachts die Augen auskratzen im Bett und so. Das ist einfach, was für eine geile, abgefuckte Idee. Also schreibt die anderen mal ruhig wieder über Liebe zwischen 13-Jährigen, die nicht erwidert wird. Ne? Ich gehe dann gerne mit dem Sandmann mit. Oder absoluter Klassiker, wissen die meisten ja nicht mal, Nussknacker, das Weihnachtsmärchen, Nussknacker-Ballett, Barbie in der Nussknacker. Nussknacker ist die Geschichte. Und die wenigsten Leute, kennst du doch?
Oh. Hey, kennst du doch, oder? Wie kennst du nicht?
Okay, Nussknacker ist für viele Leute so eine der Weihnachtsgeschichten auch und so. Und es ist von E.T.A. Hoffmann. Und da denke ich mir, wow, so wie viele, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so der Maßstab, aber es crossed manchmal meine Mind, wie viele Sachen aus dem deutschen Kanon haben es geschafft, in einer Barbie-Verfilmung zu landen? Ist doch mega geil.
Es gibt so einen Satz, der sagt, es gibt sozusagen nichts, was beschissener ist für einen Schriftsteller oder für eine Schriftstellerin, als irgendwie so in den Kanon aufgenommen zu werden, weil dann bist du so, also da muss man nicht mehr über dich sprechen, so ungefähr. Ne? Also das schützt einen vor Widerspruch, so ungefähr. Weißt du, oder es gibt nichts Beschisseneres, als den Literaturnobelpreis zu gewinnen, weil dann bist du einfach heilig gesprochen, in Anführungszeichen. Und da muss niemand mehr sich ernsthaft damit auseinandersetzen.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, ich habe es auch nur so sehr, sehr grob wiedergegeben. Ne?
Ich habe es auch inhaltlich noch nie gehört, aber ich war auch kein Schriftsteller.
Ja. Ja, aber also ich finde, auch unabhängig von Literatur, finde ich dieses, sobald ich irgendwo sehe, dass so Leute irgendwas sagen, was heilig ist, dann ist für mich ein Indiz dafür, dass sie nicht bereit sind, darüber zu verhandeln und den Wert geringer zu schätzen, als sie ihn ranken, weißt du? Sie sagen, das und das, 400 Milliarden Goldbarren, unbezahlbar geil. Und ich will sagen so, ja, weiß ich nicht, für mich ist es so 20 Cent oder so, weißt du? Also es geht nicht so darum zu falschen, sondern ich bemerke dann so, die Leute haben dann so ein Verbot, die sagen dann einfach, okay, da kannst du nicht ran, das ist unangetastet. Ne? So,
well,
und, das machst du halt damit. Ne? Du tastest die an, so, du holst sie hervor und guckst dir den Gegenstand an und das machst du mit so einer, ja auch so mit so politischem Witz manchmal, das machst du insgesamt mit Witz, machst du mit Humor.
Vielen Dank. Dinge, die heilig gesprochen werden und unantastbar sind. Ich mache manchmal Witze über die Bibel.
Ja,
ich habe die schlimmsten geil. Nachrichten im Posteingang.
Sind Christen die schlimmsten? sind Christen die schlimmsten Hate-Kommentare schreibenden?
Nicht Hate-Kommentare. Ich bekomme wenig Hate-Kommentare. Am Ende des Tages, aber ja. Also christliche Menschen, fundamentalistische ChristInnen sind wirklich die, die sich die meiste Zeit nehmen, um mir entweder wirklich ans Bein zu pissen oder mir wirklich lange Nachrichten darüber zu schreiben, dass sie hoffen, dass ich noch den Weg zum Herrn finde.
Oh.
Und sagen, dass ich eines Tages vor ihm knien werde. Don't threat me with a good time, sage ich dann.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du für eine Erweiterung des Lesebegriffs bist.
Nehmen wir mal Kafkas Verwandlung. Mhm. Es gibt mega viele verschiedene Adaptionen von Kafkas Verwandlung. Manche sind super nah am Originaltext, manche ein bisschen weiter weg. Konzentrieren wir uns mal auf die, die wirklich nah dran sind. Es gibt Comics, es gibt Filme, es gibt natürlich den Primärtext, klar. Es gibt das Hörbuch, es gibt Zusammenfassungen und so weiter und so weiter. Bei welchen Sachen davon, wenn wir sie rezipiert haben, würden wir hinterher sagen, wir haben das Buch gelesen? Und das würden wir, These, nur sagen, wenn wir tatsächlich dieses physische Buch in der Hand hätten, vielleicht noch als Kindle oder whatever, darf ich Kindle sagen, als digitale Buchdatei, whatever. Aber wir würden niemals, egal wie nah am Original das ist, wir würden niemals sagen, jemand hat den 1:1 Comic dazu gelesen, der wirklich kein Detail auslässt, nur halt in einem anderen Medium, ne? Also vielleicht gemalt statt geschrieben, würde man niemals sagen, die Person hat die Verwandlung gelesen. Oder noch schlimmer, das Hörbuch gehört, wo wirklich Wort für Wort das vorkommt, was im Primärtext steht. These. Auch da denke ich, man würde eher nicht sagen, ich habe das Buch gelesen, sondern man würde schon sagen, ich habe das Hörbuch gehört. Und es ist weird, weil warum? Also wo ist der Unterschied? Ne? Klar, man kann sich damit auseinandersetzen, welche Worte hat Kafka an welcher Stelle gewählt und warum. Und ja, das kann man machen, wenn wir über das gemalte Bild reden, was ja auch nur eine Interpretation des Geschriebenen ist, meinetwegen. Aber doch nicht, wenn wir über Hörbücher beispielsweise sprechen. Und wenn man mich fragt, dann ist ein Hörbuch hören genau das gleiche wie ein Buch zu lesen. Und wenn das nicht der Fall ist, und das habe ich gerade eben schon gesagt, wie viele Menschen würde man dann ausschließen, so, denen man nicht zugesteht, dass sie, naja, lesen können, wenn man sagt, dass Hörbuch hören nicht zählt, als etwas gelesen zu haben. Das finde ich nicht cool. Ich pachte, wie gesagt, nicht den Anspruch auf Wahrheit. Vielleicht sage ich in einer Woche, dass ich das jetzt doch wieder ganz anders sehe. Aber für jetzt und seit geraumer Zeit denke ich, what's the matter with that? Also, lass mich einfach mein Leben leben. Und am Ende des Tages juckt es doch auch nicht, ob ich was gelesen habe oder nicht. Aber das ist eine andere Frage.
Ich finde, Literatur ist auch nicht so richtig in der Lage oder in der Rolle oder in der Situation zu sagen, also diese Lesebegriffe, diese exklusiven Lesebegriffe von man muss alles im Original, am besten noch in der Originalübersetzung, wie auch immer, lesen, sonst ist es nicht real oder so, ist überhaupt nicht in der Lage, das zu machen, weil wir sehen ja einfach, ne, dass sozusagen das Interesse abnimmt. Die Menschen, die lesen, werden sozusagen nicht mehr, sondern weniger. Und die noch lesen, die lesen mehr Bücher. Also die kaufen ein bisschen mehr Bücher und lesen mehr Bücher. Aber ich finde, Literatur ist nicht so richtig in der Lage, diese exklusiven Begriffe hochzuhalten.
Es gibt mir einen anderen Zugang, die Möglichkeit zu haben, sie anzuhören, als sie zu lesen. Ja. Wenn ich was lese, dann bin ich so voll involviert, was Längeres, anders jetzt bei Nachrichten, wo es genau andersrum ist, dass mich zum Beispiel Sprachnachrichten mehr involvieren als eine geschriebene Nachricht, aber ich schweife ab, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch, dann mache ich natürlich nichts anderes, also dann bin ich ja kaum in der Lage, Musik zu hören nebenbei oder so, ne? Aber wenn ich ein Hörbuch höre, ich kann machen, was ich will, ich kann Flickflack machen, wenn ich will.
Wenn du willst.
Und wenn ich kann. Ich kann abwaschen, ich kann spazieren gehen, mache ich auch nicht, aber Ich kann Reklambücher mit Strassstein verzieren, während ich Hörbücher höre. Also meine Welt pausiert nicht, wenn ich ein Hörbuch anmache. Aber meine Welt pausiert, wenn ich ein Buch lese. Und ich verstehe, dass Leute vielleicht die Welt zum Pausieren bringen wollen. Jetzt, wo ich ausspreche, will ich eigentlich auch. Vielleicht versuche ich es auch nochmal mit dem Lesen.
So Literatur so als Flucht oder so, als Realitätsflucht?
Ja, aber das ist dann vielleicht nicht die beste Wahl, so diese alten Bücher zu nehmen, weil das ist dann nicht gerade eine schönere Realität.
Ja.
Also.
Ja, und auch sperrig, ne? Also ich finde auch manche Texte, also ich habe super viele Klassiker nicht gelesen oder so kanonische Werke, auch viele Bücher, die du vorgestellt hast.
Es ist arschnervig, man versteht kein Scheißwort. Es gab auch Bücher, die habe ich gelesen und ich habe es wirklich physisch, ich hatte es in der Hand, ich habe es gelesen, ich habe es gehört und da habe ich irgendwann gedacht, gut, ich gucke mir die Zusammenfassung an und nicht mal die habe ich gecheckt. Also es war wirklich Hölle. H-Ö-L-L-E. Hölle. Es ging gar nicht klar. Ich weiß nicht, was es soll, ob die alle ein Spiel gespielt haben, wer Texte am besten so schreiben kann, dass kein Schwein weiß, was abgeht. Aber sie haben sich auf jeden Fall einen guten Kampf geboten darin.
Was ist, welches Buch, was du vorgestellt hast von in einem Video, ist dir am, du hast schon gesagt, ne? Der Nussknacker? Nein. Ist dir am besten im Gedächtnis geblieben?
Das möchte ich gar nicht sagen. Okay. Ich habe schon gesagt, dass E.T. Hoffmann für mich einen besonderen Platz hat in meinem Herzen. Nichtsdestotrotz mag ich ganz gerne, dass man nicht so genau weiß, welche Bücher ich eigentlich gut finde und welche nicht. Weil darum geht es am Ende auch einfach nicht, was ich gut finde oder was ich schlecht finde.
Ja. Schreiben dir manchmal Leute, dass sie dann durch dich irgendwie zu irgendeinem Buch gegriffen haben oder so? Also
oh, viel zu oft. Ja. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Mir schreiben aber auch manchmal Leute Nachrichten wie, oh, das Buch, das habe ich ganz anders gesehen als du. Ich mochte das voll gerne.
Und wollen
wir
diskutieren?
Nee, aber ich dachte dann, ja, ich eigentlich auch.
Ja, aber das ist doch, wenn du sagst, dass du vorhast, dass du nicht willst, dass alle Leute checken, ob du was magst oder nicht, ist doch ideal, dann hast du doch deinen Job gemacht.
Ich habe meinen Job auf jeden Fall gemacht.
Ja, ist doch geil.
Das stimmt, ja. Vielen lieben Dank.
Und zu dem davor, was du gesagt hast, die schreiben voll viele, Und dann merkst du dann dadurch erstens, wie viel du erreichst, aber auch dann, dass du, wie viel Einfluss du dann so auf die Leute hast oder so?
Ich erreiche gar nichts und ich habe keinen Einfluss auf irgendwen. Ich mag irgendwie nicht, wenn man so das so sagt. Also ich verstehe schon meine Position, aber ich mag nicht zu sagen, ich erreiche Leute, aber ich erreiche nicht was, weil was erreiche ich? Aber ich merke, dass Leute, ein Buch, das ich vorgestellt habe, stand, und das auch, wo das Video auch gut abging, ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, welches es war, aber ich habe letztens die meistverkauften Bücher in Deutschland 2024 angeguckt und dieses Buch war halt in den Top 30 oder so. Und da habe ich gedacht, habe ich was damit zu tun?
Man wird es nie wissen. Aber schon dieser Gedanke, ne? Schon dieser Gedanke ist, vor allen Dingen, wenn man da so rangeht wie du und halt sagt, so ich habe gar nicht den Anspruch und weise das zurück, dann ist dieser Gedanke, dann zeigt es ja schon, dass egal wie stabil man ist in seiner Analyse, dass dieser Gedanke ja einen per se korrumpiert, wenn einem so viele Leute folgen.
Mir hat mal eine Person geschrieben, ein paar Tage nachdem ich ein Video zu einem Buch hochgeladen habe, und ich bin mir auch da wieder nicht sicher, welches das war. Und man kann in so Suchmaschinen wie Google ja in Insights einsehen, welche Keywords wie oft gesucht wurden, ne? Also welche Begriffe wie oft in eine Suchleiste eingegeben wurden. Und da hat man so gesehen, dass so die ein und zwei Tage, nachdem ich das Video zu diesem Buch hochgeladen habe, dass Suchbegriffe für dieses Buch richtig krass angestiegen sind. Und es war irgendwie so lustig, weil ich immer denke, oh mein Gott, alles, was ich mache von morgens bis abends, ist in eine Kamera zu gucken und Scheiße zu labern. So. Und es ist absurd, wenn ich mir dann vorstelle, dass aufbauend auf dieser Aktivität Leute irgendwas machen, so auch nur einen Finger krümmen. Das ist für mich absolut absurd, sich vorzustellen, aber halt auch mega lustig einfach, da habe ich gelacht. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gesagt habe jetzt, aber...
Hören die Leute zu, die dann sich bei dir melden und sagen, ey, ich habe eigentlich mit Literatur gar nichts am Hut und irgendwie durch dich irgendwie finde ich das so lustig, dass ich mir das so reinpfeife oder so? Oder hast du das?
Kann sein. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass Leute sagen, und das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Aha-Moment im, Self-Reference. Leute, die mir sagen, sie haben von Büchern gehört, hattest du gar nicht aufgenommen?
Doch.
Leute, die mir sagen, sie haben von Büchern gehört, aber konnten nie mitreden, weil sie nicht wussten, was drin passiert. Und Überraschung, man sollte vielleicht auch meine Videos nicht als absolut umfassende Rezension oder Zusammenfassung ansehen. Aber dass Leute dann wenigstens ungefähr wussten, worum es darin ging und dann so das Gefühl hatten, sie können ein bisschen mehr partizipieren. Und da habe ich gesagt, wie furchtbar eigentlich. Also ich mache diese Bücher, weil wir alle die Namen schon mal gehört haben und wir uns alle zusammen ein bisschen drüber lustig machen können, weil was ist geiler, als sich über alte Scheiße lustig zu machen. Und nicht, weil ich wollte, dass Leute partizipieren an irgendwas. Woran will man partizipieren? Ich will an gar nichts partizipieren.
Ich finde, was du gut machst mit deinen Videos, ob du es willst oder nicht, das ist ja sozusagen das Gute, dass du die Rezeption davon gar nicht perfekt in der Hand hast, dass du den Gebrauchswert überprüfst. So, indem du holst es ja halt ins Hier und Jetzt, ne? Du sagst irgendwas, ne? Also ich kann jetzt kein Beispiel geben, aber du sagst irgendwas und sagst, ja, das ist basically mir auch letzte Woche passiert, voll scheiße und so. Und holst halt ins Hier und Jetzt, so entsakralisierst das, wenn man das so sagen kann, oder wenn es dieses Wort gibt, und sagst so, ja, okay, pusten wir den Staub mal weg. Was sehen wir eigentlich? Eine dumme Geschichte. Oder was sehen wir? Misogynie. Oder was sehen wir? Ja, ganz andere Figur, aber ist mir auch letztens passiert, so, ne? Also, und das Gebrauchswert ist so ein Wort, was immer so für schlecht, gerade in der Literatur, die sich selbst gehören will, l'art pour l'art und so weiter, ne? Also, Kunst, um Kunst zu machen und so, ist es halt so, vielleicht auch so ein Verbot oder was verpönt ist, dass etwas so dem Leben, und ich würde auch, schätze dich auch so ein, dass du das zurückweist, dass Literatur irgendwie dem Leben helfen kann, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das möglich ist und finde es auch voll fein, dass wenn du das anders siehst oder so.
Nein, das ist überhaupt nicht anders. Im Gegenteil, selbstverständlich.
Okay.
Aber Literatur kann dem Leben so helfen, wie alles dem Leben helfen kann, wie ein gut gemeinter Ratschlag meinem Leben helfen kann, ob mir das jemand sagt oder ob ich es in einem Buch lese. Zweitrangig.
Was ich wissen will, wonach wählst du aus, was du besprichst und was nicht? Wenn schon nicht nach Präferenz sozusagen, also wenn du dir nicht schon eh so deine Guilty Pleasures raussuchst, wo du denkst, ich will meinen Followern alle meine kleinen Schätze zeigen oder so. Wenn das schon nicht sozusagen die Prämisse ist, wonach willst du das eigentlich aus? Also,
ja. Ich mag, wenn es bekannt ist, weil ich mag, wenn wir zusammen drüber lachen. Und ich mag, wenn wir zusammen eine schwere Zeit damit hatten und heute sagen können, warte mal, ach du Scheiße, warum wurde ich mit 14 gezwungen, den Scheiß zu lesen? Warum musste ich mit 14 Jahren lesen? Als Triggerwarnung, sexualisierte Gewalt. Warum musste ich irgendwie mit 14 Jahren lesen, wie Frauen vergewaltigt werden oder whatever, ne? Ohne da irgendwie unterstützt zu werden in diesem Prozess. Was geht ab, ne? So, das möchte ich. Und das geht natürlich am besten, je kollektiver das Wissen ja, ja. um die Existenz eines Werkes ist. Mhm. Und deswegen mag ich super gerne Titel, die man eben irgendwie auf irgendeine Weise kennt. Was ich auch mag, ist, oder eher nicht mag, machen wir es so rum, ich mag nicht gerne über Bücher sprechen oder AutorInnen, die ich sehr respektiere. Mhm. Weil ich habe eine schwere Zeit damit, Witze über Leute zu machen, die ich respektiere. Nehmen wir Shader. Mhm. Ich liebe Shader. Ich könnte nicht einen respektlosen Witz über Shader machen, aber ich kann auf jeden Fall einen respektlosen Witz über Friedrich fucking Schiller machen. Mhm. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber nicht über Leute, vor denen ich wirklich Respekt habe. Das kann ich einfach nicht.
Das hast du dann gemerkt, als du ein, zwei sozusagen Videos von zeitgenössisch erschienenen Büchern gemacht hast, dass du so gemerkt hast, ah, okay, eigentlich interessiert dich noch mehr, dass du wirklich so völlig frei Schnauze sprechen kannst. Und ich dann da gemerkt, dass du befangen bist.
Über genau, ich habe da gemerkt, es ist viel schwieriger, solche Videos zu machen über Werke von AutorInnen, die ich respektiere. Und mind you, ich sage absichtlich nicht über Bücher, die ich mag, weil ich nicht sagen will, welche Bücher ich mag und welche nicht. Aber es ist viel schwieriger, ein lustiges Video über ein Buch zu machen von einer Person, vor der ich Respekt habe. Theresia Enzensberger. Berger, glaube ich. Mhm. Shader, ne? Katrin Degen hat auch ein wundervolles Buch geschrieben. Theresa Reichel, super Buch geschrieben, vor allem mit dem Setting hier. Muss ich das gelesen haben? Hast du es dabei in der Tasche?
Ich habe mich zur Vorbereitung ein bisschen so drin
gelesen. Hast du das gelesen? Ja.
Nee, ich hab nicht durchgelesen, ne? Aber wo wir jetzt schon darüber sprechen, wer wie was liest und was lesen bedeutet, ich habe da immer wieder so ein paar Seiten gelesen und da interessante Gedanken drin gefunden.
Hast du das gekauft?
Die ist im selben Verlag erschienen wie ich.
Leimon oder so? Nee.
Heimon. Genau, Grüße gehen raus.
Grüße, Heimon. Schreib mir bitte nicht, ich will kein Buch schreiben. Okay, ich will wirklich kein Buch schreiben. Mir schreiben manchmal Verlage, aha, ob ich ein Buch schreiben will.
Du möchtest wirklich kein Buch schreiben?
Ich möchte wirklich kein Buch schreiben. Ich bin nicht wirklich nichts, was ich sage oder was ich denke, ist so wichtig, dass man das in einer Kontinuität irreversibel weitestgehend für die Nachwelt festhalten müsste. Keiner meiner Gedanken. Und ich liebe, wenn andere Leute Bücher schreiben. Ich habe noch nie gedacht, oh mein Gott, warum schreibt die Person jetzt ein Buch, bitte? Nee, aber ich habe diesen Anspruch nicht an mich. Ich bürde mir noch nicht diese Arbeit dann auf, auch noch. Und hey, das sagt Timur am Mittwoch um 16 Uhr. Vielleicht sehe ich das am Freitag schon wieder anders. Mag sein.
Hallo, Heimon.
Ich markiere euch dann. Hey, Ed Heimon, wisst ihr noch, damals?
Dings, ich bin Timur.
Das war doch nur ein Witz in dem Podcast. Na, wie lange sitzt man an einem Buch? Wie lange sitzt du an deinem Buch?
Das ist das nächste interessante Gespräch, weil was bedeutet das, an meinem Buch zu sitzen? Wenn ich Vollzeit irgendwo arbeite, wenn ich das sozusagen auf ein Buch berechnen müsste, dann ungefähr ein Jahr.
Furchtbar, ist doch furchtbar. Ja. Ist doch einfach furchtbar.
Aber keiner arbeitet ja Vollzeit an einem Buch, keiner sitzt ja 40 Stunden die Woche an ihrem Buch. Sondern man arbeitet halt, ne, dann erstens, wenn Lohnarbeit das möglich macht, ne, denn das ist ja so das nächste Mystifizierte, dass so KünstlerInnen immer noch so gesehen werden, so, oder so AutorInnen immer noch so gesehen werden, als würden die so die ganze Zeit so denkend durch die Gegend laufen und so an Problemen arbeiten, aber wir müssen ja einfach 2/3 ihrer Zeit irgendwie Knete verdienen.
Und ihr müsst ja auch 1/3 der Zeit im Starbucks sitzen.
Genau.
Was auch ein Ding ist, ich habe keine Lust, irgendwen zu verletzen. Ne? So, also habe ich tatsächlich nicht. Selbst wenn ich irgendwas doof finde oder so, ich habe keine Lust, dass irgendjemand verletzt wird von dem, was ich sage. Manche schon, die meisten nicht. Und deswegen ist es natürlich auch einfacher, über die Werke von Leuten zu sprechen, die seit Jahrhunderten tot sind.
Schreiben dir manchmal so LehrerInnen, die sich aufregen oder so?
Nein, LehrerInnen lieben mich. Echt? LehrerInnen lieben mich and the feeling is mutual. Ich liebe LehrerInnen. Viele benutzen meine Videos in ihrem Unterricht.
Schreiben die?
Ja. Ach, geil.
Wie toll ist das? Ist es gut für dich, das zu hören? Ja, ne?
Es freut mich, das zu hören. Es ist eine Entscheidung. Ja. Aber ich freue mich. Ich freue mich da. Ich freue mich, stattzufinden in Räumen, wo man vielleicht in der Regel eigentlich nicht stattfindet.
Und da sind wir dann wieder bei Literatur für alle, ne? Weil das ist ja auch das, was mich interessiert. Deswegen gehe ich ja in Maßregelvollzug als Besucher. Nee, weißt du, weil ich halt denke, mich interessiert, wie die über Literatur nachdenken und nicht wie irgendwelche Hans-Jürgens darüber nachdenken, die so Abo haben im Literaturhaus, weißt du?
Die nerven mich, wirklich, die Leute nerven mich. Erstmal sollen sich alle einmal ficken gehen, das schon mal als allererstes. Dann sollen sich alle nicht so unglaublich wichtig nehmen. Und dann sollen sich Leute schon mal nicht so wichtig nehmen, nur, und da haben wir vorher auch schon mal drüber geredet, aber nur, weil sie irgendwas Bestimmtes studiert haben oder so. Es ist mir scheißegal. Es gibt, und das sage ich jetzt, ich wollte es nicht sagen, weil ich niemanden irgendwie auflaufen lassen möchte. Aber ich versuche es so vage wie möglich zu halten. Es gab eine Diskussion, in der eine Person mir widersprochen hat, in etwas, das ich in einem Video gesagt habe. Und dieser Kommentar endete dann mit einem Gruß. Und da, wo eigentlich ein Name wäre, war dann der akademische Abschluss. Um quasi zu zeigen, aus welcher Kompetenz gesprochen wird und dass die Person das auf jeden Fall besser weiß als
ich. Halt dein Maul.
Und es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Leute wissen nicht, wie fest ich bin in was ich mache oder wie nicht fest ich bin in was ich mache. So, und ich brauche das nicht zu ändern. So, erkenne an, was ich sage oder lass es sein. Aber ich werde nicht anfangen, anstelle meines Namens meinen akademischen Abschluss zu setzen. Mhm. Ich habe noch ein bisschen Dignity. Also.
Ja.
Deswegen sollen die alle mal wirklich sich ficken gehen, es reicht.
Ich finde das richtig schön, dass du das sagst, weil das ist so, wenn wir sagen Literatur für alle, dann und scheiß auf Literatur für alle, sondern alles für alle, so, dann ist das halt einer der ersten Schritte zu sagen, ich erkenne einfach erstmal diese ganze Hierarchiekacke nicht an, sondern schau mir einfach den Gedanken an und schau mir an, wer ihn ausspricht und sag dann, ja, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit, ne?
Es gibt Settings. In denen verstehe ich, dass man das macht. Nämlich dann, wenn Leute tatsächlich ihr eigenes Dasein kontinuierlich irgendwie argumentieren und legitimieren müssen, wie zum Beispiel braune und schwarze Menschen, wie zum Beispiel Frauen, wie zum Beispiel Queers, die irgendwie immer so ein bisschen zeigen müssen, okay, ich darf hier mitreden, also weil ich habe dieses und jenes. Das sehe ich natürlich schon. Ne? Solchen Leuten würde ich jetzt keinen Vorwurf machen, wenn sie das machen im entsprechenden Setting. Aber ich denke, man hat schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wann Leute das machen, weil sie aus sind auf irgendeinen primitiven Schwanzvergleich und wann Leute halt ihr eigenes Dasein in einem bestimmten Diskurs rechtfertigen wollen. Ne? Das eine verstehe ich, das andere ist einfach nur peinlich.
Hm. Ja, und vor allen Dingen, also eigentlich ist es ja auch würstchenhaft, ne? Weil die Leute vertrauen ja nicht mehr ihrem eigenen Argument, sondern sie sagen ja, okay, offenbar reicht mein Argument nicht aus, dann muss ich meinen Dr. Jens Peter da hinten ranballern.
Es ist wirklich so.
Erschöpfen, ne? Mit was für einer Scheiße man sich auseinandersetzen muss.
Oder? Niemand hat so schwer wie wir.
Ja, immer wieder lässt du so durchblicken in Videos, ganz oft so nebenbei oder in so einem Halbsatz, redest du über Depression oder sowas und gleichzeitig hast du so einen starken Witz, hast so schnelle Schnitte, hast eine große Leichtigkeit beim Sprechen und so. Und das ist so irgendwie ganz cool. Also erstmal sozusagen redest du dann über Depressionen und so, weil das einfach teilweise, weil man das vermuten muss, dass es Gegenstand in den Texten ist, die du besprichst.
Erstmal ist es nett, dass du sagst, ich lasse manchmal durchblicken. Ich sage manchmal, ich nehme Höchstdosis Antidepressivum. Ich glaube,
lass nicht nur durchblicken. Du lässt einen Schlüssellochern. Ja. Okay. Was hat das für eine Funktion? Also, oder machst du es einfach, weil du einfach das droppst, so, also für sich?
Naja, wenn wir schon mal mehrere Sachen, wenn wir schon mal dabei sind, über Sachen zu reden, über die man sonst normalerweise nicht redet, können wir natürlich auch über psychische Erkrankungen reden oder über die man normalerweise keine Witze macht. Gleichzeitig denke ich schon, dass man durchaus heutzutage Witze über psychische Erkrankungen macht. Ich denke nicht, dass ich damit ein Tabu breche oder so. Nichtsdestotrotz, das ist halt einfach ein Teil von meiner Lebensrealität, ne? Und meine Lebensrealität nimmt auf jeden Fall Einfluss auf die Sachen, die ich produziere. Mein Kosmos beinhaltet auch eine psychische Erkrankung. Und selbstverständlich ist dann alles, was in meinem Kosmos stattfindet, auch unter diesem Dach einer psychischen Erkrankung. Und deswegen findet diese manchmal auch statt in Videos. Ja, durchaus. Lass ich da manchmal durchschimmern, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist hier oben. Kann man pfeifen? Hör mal, wenn ich pfeife?
Ich glaube, man hört es ganz gut. Das Geile daran ist, oder was mir gefällt, ist, dass das sozusagen Teil davon ist, aber nie irgendeine Rolle spielt oder du nie keine Betroffenheitskarte. Du hast damit nichts vor, außer dass du es nicht verschweigen willst, weil es Teil von deiner Realität ist und weil es manchmal auch thematisch passt.
Um ehrlich zu sein, etwas nicht verschweigen zu wollen, ist mir schon fast so viel Initiative für das, was es ist. Mhm. Es ist so irrelevant für mich einfach. Mhm. Ich sage das nicht bewusst oder ich sage das nicht bewusst nicht.
Ja. So. Aber den Eindruck, dann habe ich es falsch rübergebracht, weil den Eindruck hat man eben, dass du es halt, dass du es nicht völlig unbewusst sagst, aber ich habe nicht den Eindruck, dass du intendierst, damit auf irgendwas zu surfen oder irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ich war surfen ganz schlimm. Surfen, ich war mal auf Klassenfahrt und da waren wir Windsurfen.
Ihr wart auf Klassenfahrt Windsurfen? Auf was für eine Schule bist du gegangen?
Ich denke, es war in Norderney. Auf Norderney?
Ja, um und bei.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher.
Um Norderney herum?
Am letzten Tag habe ich so getan, als wäre ich krank, weil ich echt nicht nochmal in diesen Neoprenanzug wollte. Mhm.
Kalt, nass. Ich finde auch Surfen überschätzt, was es gibt.
Es war Windsurfen auch, okay. Ist ja auch mal ein bisschen anders.
Schwieriger, ne?
Dieses Segel ist so schwer.
Punkt.
Ja, ich habe nichts.
Das muss man einfach mal sagen. Das wird unterschätzt. Das ist das scheiß Segel beim Windsurfen. Fucking schwer. Ich finde nicht nur ist es schwer, sondern es gibt so viele Komponenten, die kaum zu bewältigen sind.
So.
Mit meinem ADHS-Hintergrund darf ich das ja wohl nochmal sagen an dieser Stelle.
Vor allem, wenn dieses Scheißsegel umfällt und du dann irgendwie versuchen musst, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist da so ein Band dran und du musst dann versuchen, dieses Band zu greifen und das so hochzuziehen, dieses scheiß schwere Segel gegen den Wind. Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht?
Also es ist nicht genug, dass du einfach so versuchen musst, überhaupt zu überleben auf Wasser.
Ja.
Dann bist du die ganze Zeit nass, nächster Minuspunkt. Dann musst du versuchen, auf dem Board stehen zu bleiben. Ja. Dann hast du ein fucking Segel. Dann musst du das Segel aber zum Wind positionieren und dabei denken.
Es ist furchtbar. Und dann hoffen, wenn du einen Meter vorankommst, ohne umzukippen.
Und dann ändert sich aber ja auch permanent alles. Wofür? Alles ist variabel.
Wofür?
Ja. Das ist die Hölle auf Erden, wäre ein Segelschein. Wie heißt das?
Segel-Community? Das ist für euch. Wir hassen euch.
Genau. Ja. Das ist auch meine Wahrheit.
Aber wenn ihr zuhört hier gerne und ihr seid Windsurferin oder so, dann ist auch nicht schlimm. Euch meinen wir nicht.
Dann folgt doch mal eben schnell rein. Ja, also es braucht auch ein Buch über Segeln vielleicht.
Ich bin mir sicher, es gibt ein Buch Windsurfen. Über Segeln. 10.000 Meilen unter dem Meer.
So, möglicherweise.
Ich weiß nicht, ob die segeln... Oder ob es vielleicht 20.000 Meilen.
Ich bin auch vom Windsurfen auf Segeln gekommen, einfach nur, weil es um Segel geht.
Es hat ein Segel.
Ja, und ich habe Segelohren. Zufall?
Well,
ich glaube kaum.
Nicht, dass mir das noch nicht aufgefallen wäre. Windsurfen ist wie Segeln auf einem sehr platten Segelboot. Meine Meinung.
Hast du Segelhintergrund auch?
Ich habe Segelhintergrund.
Echt?
Ich war ja auf Klassenfahrt segeln.
Jetzt geraten deine Wahrheiten gegeneinander auf jeden Fall. Welche setze ich durch?
Vielleicht
auf Sylt meinst du jetzt?
Ich war auf Sylt Windsegeln.
Ja.
Und ich habe ja gesagt, es ist das gleiche wie Windsegeln surfen auch. Well.
Ja, das ist wichtig auch, dass man darüber spricht. Also das heißt, du warst auf einer Schule, die Windsurfsegeln auf Jüst klargemacht hat.
Also ganz so krass war das jetzt wirklich nicht.
Ja.
Es war schon ein bisschen abgeranzt alles, sag ich mal.
Aber Amrum ist auch keine schöne Insel.
Ich weiß noch, wer sagt, das sagst du, als wärst du ein Witz, den ich nicht verstehe.
Nee, ich droppe einfach die ganze Zeit andere Inseln.
Irgendwelche?
Ja.
Aber das kannst du doch ruhig auch machen bei mir, weil das fällt mir eh nicht auf.
Mhm. Ich weiß es raus.
Ganz furchtbar schlecht in Geografie. Mhm. Habe ich schneller abgewählt, als du Pangea sagen könntest. Wirklich.
Ja.
Schweifen wir ab gerade?
Ja, also, aber wir sind schon vor 10 Minuten abgeschwiffen.
Sind wir fertig schon?
Wir sind fertig, aber lass uns das noch Witz irgendwie...
am Ende zu sagen?
Nee, aber du vielleicht.
Kann ich eine Lebensweisheit aus meinem Weisheitenbuch
sagen? Ja, bitte, kannst du was vorlesen?
Die schönsten Zitate und Weisheiten der Welt. Würdest du einmal Stopp sagen, bitte?
Stopp.
Es ist ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau, ein Kontraktualist auch übrigens an dieser Stelle. Glaube ich. Die Missachtung der Religion, in Caps Lock, Religion, deswegen habe ich das so gesagt, die Missachtung der Religion führt zur Missachtung der menschlichen Pflichten. Und ich finde, da dürfen wir kollektiv mal ein bisschen drüber nachdenken.
Danke für die Zeit.
Danke, dass, ich würde sagen, danke für die Einladung, aber to be fair, ich habe ja dich zu mir eingeladen.
Fakt. Und hast schön aufgefahren. Vielen Dank für das Essen.
Das war Klassentreffen, der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David in Zusammenarbeit mit dem ND. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr linken Journalismus wichtig findet, dann aktiviert die Glocke und verpasst keine neue Folge. Lasst am besten noch eine Bewertung da, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.